Ich hoffe, ihr seid noch frisch. Das ist immer so eine Sache. Im Grunde ist es besser, man hat ein bisschen Abwechslung bei den Rednern. Aber ich will mit Gottes Hilfe versuchen, einfach auch diese zweite Stunde uns noch etwas mitzugeben aus dem Wort Gottes, was wir als Nahrung in dieser letzten Zeit vielleicht doch ganz gut brauchen können. Ja, mir ist immer wieder ein Abschnitt aus dem Wort Gottes wichtig, wenn ich über die Endzeit nachdenke und auch predige. Ein prophetischer Abschnitt, der mitten in der Apostelgeschichte steht und der auch so etwas wie ein geistliches Vermächtnis des Apostels Paulus darstellt. Apostelgeschichte 20. Die Abschiedsrede des Apostels Paulus vor den Ältesten in Ephesus ist, denke ich, ein Bibelabschnitt, über den nachzudenken und den auch immer wieder zu bewegen, doch ein geistlicher Gewinn ist für uns Gläubige in der Endzeit. Und das deshalb, weil dieser Abschnitt eben auch etwas prophetisch weitergibt von dieser kommenden Verderbnis und Verführung in der Gemeinde, die der Geist Gottes vorhergesehen hat und wo der Herr eigentlich durch verschiedene Werkzeuge, eben besonders auch den Apostel Paulus, uns davor warnen will und uns zurüsten will. Ich möchte einfach mal diesen Abschnitt Apostelgeschichte 20 ab Vers 17 mit uns lesen und Vers für Vers einfach da einige Dinge auch dazu sagen, versuchen das anzuwenden auf unsere Zeit. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Also, diejenigen, die da in ganz besonderer Weise angesprochen waren, das waren die Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Und auch heute muss man sagen, die Ältesten der Gemeinde sind in ganz besonderer Weise verantwortlich und angesprochen und herausgefordert. Und das ist eine der tragischen Entwicklungen, die ich beobachte in den Gemeinden heute, dass gerade solche Ältesten Mangelware sind. Dass viele, die Gemeindeleiter heute sind, ihre Verantwortung vor Gott unzureichend wahrnehmen. Dass viele Gemeindeleiter den Wächterauftrag unzureichend wahrnehmen. Und dass deshalb großer Schaden auch in den Gemeinden angerichtet wird, weil diese Ältesten ihre Verantwortung vor Gott nicht richtig erkennen und ihre Verantwortung vor Gott nicht richtig wahrnehmen. Das ist eine sehr, sehr traurige Sache. Wir sollten das vor allen Dingen auch als Anlass nehmen, für solche Älteste zu beten. Denn es ist eine schwere und verantwortungsvolle und große Aufgabe, die sie haben. Und sie ist in der Endzeit vielleicht noch schwerer als an sich überhaupt schon. Ältestendienst ist Hirtendienst. Wir werden das nachher noch sehen. Und Hirtendienst hat zwei Aspekte. Ein Hirte muss die Herde weiden und er muss die Herde hüten. Wenn er die Herde weidet, dann bedeutet es, dass er dafür zu sorgen hat, dass die Schafe allezeit gute, gesunde Nahrung haben. Erquickendes Wasser des Lebens, frische Nahrung aus dem Wort Gottes. Aber kein Hirte kann sich mit der Aufgabe begnügen, die Herde zu nähren. Bei jeder Schafherde gibt es irgendwelche wilden Tiere, Wölfe oder andere, die eine Gefahr für die Schafe darstellen und die Schafherde muss auch gehütet werden. Das heißt, beschützt werden vor äußeren Feinden. Diese beiden Aspekte gibt es, und es ist ganz klar, der Aspekt des Nährens und Weidens ist der schönere, der angenehmere, der positivere. Sobald du anfängst, die Herde zu behüten, dann gibt es eine ganze Reihe bockiger Schafe, die wollen das gar nicht. Ein Hirte muss nämlich auch mal einem Schaf mit dem Stab deutlich zeigen, wo der Weg lang geht und wo man in Gefahr ist, vielleicht einen Abgrund runterzustürzen oder sich in einer Hecke zu verstricken. Ja? Und viele Schafe wünschen sich das nicht, dass man sie darauf hinweist. Ja? Also verstehen wir uns recht, es ist eine schwere Aufgabe, Hirte zu sein. Und es ist die leichtere Teil davon, die Herde zu weiden und der schwerere, sie zu hüten. Aber der Auftrag besteht von Gott ganz klar in beidem. Und wir können uns nicht davor drücken. Und das ist eben die große Not, dass viele Hirten heute eine pragmatische Sicht haben in Bezug auf die Gemeinde. Das heißt, sie sagen, ach, ein bisschen Verführung ist nicht so schlimm. Also bevor wir uns da Streit in die Gemeinde bringen, ein bisschen Charismatik ist in Ordnung. Hauptsache, es wird nicht zu dolle. Ja? Ein paar charismatische Lieder, die verdauen wir. Es dürfen nur nicht zu viele werden. Und wisst ihr, dabei wird eines übersehen, dass nämlich die Verführung in der Endzeit geistlich gesehen ein Sauerteig darstellt. Und von dem Sauerteig steht geschrieben, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Versteht ihr? Und das ist der Punkt, den viele Hirten heute nicht sehen. Sie sagen sich, ich will nicht meine Gemeinde völlig gegen die Charismatik abgrenzen. Da würde ich ein paar unklare Leute verlieren. Also sage ich, ein wenig Charismatik ist in Ordnung. Ja, da gibt es manche Leute, die sagen, ach, solange du können ruhig Zungenreden in der Gemeinde sein, Hauptsache sie reden nicht in der Gemeinde in Zungen, dann wollen wir da gar nicht so genau nachfragen. Ihr Lieben, das ist falsch. Ja, wenn da der falsche Zungenrednergeist in einem Menschen drin ist, dann ist es eine geistliche Befleckung, dann muss der Hirte handeln, auch wenn derjenige nicht in der Gemeinde aufsteht und in Zungen redet. Und diese Dinge sind mühsam, sie bedeuten auch, dass ein Hirte vielleicht an Popularität verliert, dass er in Konflikte hineinkommen muss, um die Herde wirksam zu beschützen. Und viele Hirten haben gesagt, nein, das will ich nicht, ich will ein bisschen Sauerteig bei mir ruhig dulden. Ja? Manche fördern das sogar und sagen, das ist ganz gesund, dann kommen mehr Leute zu uns, ja, wenn da so ein bisschen was Modernes mit drin ist. Und das ist tödlich. Ja, das ist Pragmatismus, ein Kompromissdenken, ein fleischliches Denken, das die Gemeinde zerstören hilft, das dem Feind Türen aufmacht für sein Verführungswirken. Und deswegen haben die Hirten eine so große Bedeutung und deswegen ist auch diese Mahnung an die Hirten in Ephesus für uns heute so wichtig. Der Apostel Paulus stellt sich auch hier wieder als persönliches Vorbild dar. Wir wissen, dass er das ganz gewiss nicht tat, weil er sich selber in den Vordergrund stellen wollte. Sondern der Geist Gottes hat ihn immer wieder geleitet, sein eigenes Leben und Dienen als Vorbild darzustellen. Zum Beispiel auch im 2. Korintherbrief finden wir das an vielen Stellen. Und wir tun gut daran, uns das zu Herzen zu nehmen. Er war auch ein Hirte. Er hat Hirtendienst getan, so wie die Ältesten in der Gemeinde auch. Aber er war ein Hirte, der seinen Dienst sehr, sehr ernst genommen hat. Er hatte auf der einen Seite viele Anfechtungen, Verfolgung durch die Juden und er diente in Demut unter vielen Tränen. Das ist etwas, was uns heute, denke ich, vielfach fehlt. Uns allen und den Hirten auch. Da müssen wir mal drüber nachdenken, was uns dabei auch verloren geht. Der Apostel Paulus war bereit, die Gläubigen zu ermahnen in einer Liebe, die einfach überwältigend ist, die auch eigentlich für uns fast nicht nachvollziehbar ist. Im 2. Korintherbrief sagt er einmal, und so will ich euch immer mehr lieben, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, von euch desto weniger geliebt werden. Und ich bin bereit, für euch geopfert zu werden. Ja, ich zitiere jetzt sinngemäß. Wo finden wir so eine Gesinnung heute? Ja? Da fehlt es uns an der opferbereiten Gesinnung des guten Hirten. Und das gilt für uns alle, denke ich. Ja? Und da müssen wir auch für unsere Hirten, für die Brüder beten, die Hirtendienst tun, dass sie etwas von dieser Gesinnung des Apostels Paulus bekommen. Er hat sich selbst absolut nicht geschont. Er war bereit, sich selbst ganz hineinzugeben in diesen Dienst. Vers 20, wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Also das ist die große Versuchung des Verkündigers, dass er Dinge verschweigt, von denen er eigentlich weiß, dass sie nötig sind. Dass er instinktiv oder bewusst die Dinge auswählt, die angenehmer sind. Und die Themen, von denen er weiß, das könnte Konflikte hervorrufen, da gibt es verschiedene Meinungen in der Gemeinde, die lässt man dann einfach weg. Man hat ja nichts Falsches gesagt, man hat nur einfach etwas ausgeklammert. Aber wisst ihr, das ist Schuld. Das ist Sünde für einen Verkündiger. Und da kommen wir dann in Konflikte rein. Wisst ihr, ich denke, für viele von uns ist das, was ich jetzt sage, einfach auch wichtig zur Fürbitte. Ja, ich beschreibe manche Situationen des Hirtendienstes, des Verkündigungsdienstes, da stehen wir vielleicht selbst nicht drin. Aber wir haben alle Brüder, die in diesem Dienst stehen und für die wir beten sollen. Und deswegen möchte ich das mal auch ganz offen sagen, wisst ihr, es ist ganz klar, ich habe den großen Segen, dass ich hier zum Beispiel verkündige und ich kümmere mich überhaupt nicht drum, ob das jetzt irgendjemand nicht gefällt, was ich sage. Ja? Aber ich habe ja auch eine Heimatgemeinde und da kennen wir uns ja ganz gut und da darf ich auch Verkündigungsdienst tun. Und da weiß ich, dass das schon schwierig ist, dass man sich manchmal überwinden muss. Ich weiß genau, jetzt kommt die Passage und da habe ich das dazu zu sagen. Und dann weiß ich ganz genau, der Bruder XY und die Schwester Z, die werden mich dafür ein Stück nicht lieben. Ja? Die werden sich ärgern. Da wird es Schwierigkeiten geben in der Gemeinde. Das könnte missverstanden werden. Wisst ihr, und dann gibt es einen inneren Kampf bei einem Verkündiger. Ne? Ja, sollte man es weglassen? Sollte man es ein bisschen anders formulieren? Möglichst konfliktarm? Ja? Versteht ihr? Und ich meine, es ist klar, ja, wir wollen auch nicht unnötig provozieren. Ne? Man muss auch nicht unnötig schwierige Fragen seine persönliche Überzeugung zuspitzen. Das möchte ich auch mal sagen. Ja? Das ist auch nicht weise. Aber in Kernbereichen, wo geistliche Fragen, Wahrheiten ausgesprochen werden müssen, wo man genau weiß, die sind unpopulär, bei allen oder bei einigen, da muss ich als Verkündiger es sagen. In Liebe, in Demut, aber ich muss es sagen. Ich darf es nicht verschweigen. Und das ist heute eine der großen Sünden vieler Verkündiger, dass sie bewusst oder unbewusst problematische Inhalte ausklammern. Du bist populärer? Du wirst wieder eingeladen in der Gemeinde? Das ist ja auch schon was. Nein, ihr Lieben. Ja, so dürfen wir nicht denken. Und das gehört da dazu, was der Apostel Paulus hier gemacht hat. Er war kompromisslos. Er hat auch das klare Evangelium verkündigt, ihr Lieben. Da wollen wir uns erinnern an 1. Korinther 1. Ich lese gerade viel Literatur, leider muss ich, von der Gemeindewachstumsbewegung. Und die reden ja davon, wie man die Botschaft so an den Mann bringt, dass kulturelle Hindernisse möglichst umgangen werden und dass die Leute möglichst bereitwillig sich bekehren. Und da muss ich immer wieder an den Apostel Paulus denken, an 1. Korinther 1, ja. Er sagt dort im Grund, die Botschaft vom Kreuz, von dem gekreuzigten Herrn Jesus Christus, ist eine Botschaft, die von allen Leuten abgelehnt wird, denen ich predige. Die Griechen, denen ich sie verkündige, für die ist es eine Torheit und für die Juden ist es ein Ärgernis. Nur die Auserwählten und Berufenen, die werden diese Botschaft mit Freuden ergreifen und für die wird sie zum Leben. Und die anderen ärgern sich drüber. Bis dahin, dass sie den Apostel Paulus gesteinigt haben. Und jetzt sagt er nicht, ja, was mache ich denn jetzt, dass ich den Griechen ein hellenisiertes, stromlinienförmiges Evangelium verkündige, was kulturell angepasst ist, damit sich möglichst viel bekehren. Ja, und den Juden, denen muss ich eben dann eine andere Botschaft bringen, die wiederum ihre problematischen Einwände umgeht und möglichst stromlinienförmig ist, damit möglichst viele sich bekehren. Wisst ihr, ihr Lieben, der Apostel Paulus hat gebrannt dafür, dass möglichst viele sich bekehren und gläubig werden. Hundertprozentig, das merken wir ja. Aber er war nicht bereit, die Botschaft auch nur einen Millimeter anzupassen, um den Leuten zu gefallen. Ja? Und diese Einstellung auch gegenüber dem Evangelium brauchen wir heute, dass wir sagen, natürlich könnten wir eine Menge sogenannte Bekehrungen erfahren, wenn wir gewisse Ärgernisse des Kreuzes anders formulieren oder auslassen würden oder wie auch immer. Aber damit wäre keine echte Bekehrung mehr. Das wäre ein Verrat am Evangelium und an der Wahrheit. Das geht nicht für jemanden, der berufen ist, das Wort Gottes zu verkündigen. Ja? Es ist eine Sache, dass wir uns bemühen, die Botschaft so zu erklären, dass sie jemand von einem bestimmten Hintergrund versteht und annehmen kann. Und es ist etwas anderes, die Botschaft zurechtzubiegen und zu manipulieren, bestimmte Wahrheiten auszublenden, damit es leichter zur Entscheidung kommt. Das ist tödlich, das ist Verrat, das ist falsch. Und versteht ihr, da ist genau wieder dieses Zeugnis des Apostels Paulus, er hat kompromisslos und klar verkündigt und der Beginn seiner Botschaft war Buße. Das ist ja heute ganz unpopulär. Heute sagt man nur noch, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet. Das stimmt. Aber biblischer Glaube fängt bei der Buße an. Ohne Buße, ohne Sündenerkenntnis und Überführung von der Sünde, ohne die Bereitschaft, mich Gott zu unterwerfen und meine Sünde zu bereuen, ist doch die Bekehrung nicht echt. Es gibt manche Leute, die wollen gerne Vergebung der Sünden, Schwamm drüber. Und dann wollen sie so weiterleben wie bisher. Das geht doch nicht. Ja? Das ist nicht echt. Da macht Gott nicht mit. Und versteht ihr, diese Popularisierung der Botschaft, damit man mehr erreicht, damit man beliebter wird, mehr Spendengelder bekommt, größere Zahlen hat, das ist eine der Grundkrankheiten der heutigen Zeit. Und der Apostel Paulus ist ein vollmächtiger Zeuge gegen diese krankhaften Entwicklungen. Er zeigt uns, wie es vor Gott richtig ist. Ja? Er hat eine klare Botschaft verkündigt, von der er wusste, die meisten Leute, die ich ansprechen will, werden die ablehnen. Die springen mir ins Gesicht. Und trotzdem verkündige ich sie. Ja? Deshalb erdulde ich das alles um der Auserwählten willen, damit sie auch das Heil erlangen. Ja? Er wusste, dass es eine Minderheit ist, die das annimmt. Das war ihm von vornherein klar. Wisst ihr, wenn ihr ein falsches Ziel habt, das ist mir auch bei der Gemeindewachstumsbewegung klar geworden, diese Leute sagen, wir wollen ganze Völker bekehren. Und dann sagen sie, ja, so kommen wir nicht weiter. Ja? Wir wollen alle Muslime für Christus bekehren. Ja, dann müssen wir bei der Botschaft Abstriche machen, sonst werden die nie in Massen kommen. Ja, wenn du ein falsches Ziel hast, das haben wir vorher gehört, dann ist auch der Weg falsch, das ist klar. Ja? Wir können nicht das Ziel haben, alle zu bekehren. Wir wollen allen, die das Evangelium verkündigen. Möglichst allen. Aber wir müssen wissen, es werden nur eine Minderheit wirklich es annehmen, wenn wir die Botschaft unverfälscht lassen. Ja? Und das hat der Apostel Paulus so gemacht. Ja, er war sorgfältig bemüht, die Botschaft nicht rumzudrehen. Vers 22, und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Da kommt es noch einmal raus. Wisst ihr, das ist auch so, dass Viele heutige Verkündiger und Diener Gottes, sie scheuen ein Stück die Bedrängnisse und die Leiden. Wir wollen da nicht Richter drüber sein, wir scheuen sie, denke ich, auch in vielem. Aber wir müssen sehen, dass das zu ganz gefährlichen Entwicklungen führen kann. Wenn du dem Herrn treu dienen willst in der Gemeinde, dann musst du leiden. Dann hast du Schwierigkeiten. Schwierigkeiten von den Verführern und von den Ungläubigen. Aber auch Schwierigkeiten von den echten Gläubigen. Besonders oft von denen, die eben ein Stück fleischlich und rechthaberisch und egoistisch sind. Ja. Und jedes Aufbauwerk eines Hirten, jede Verkündigung wird von solchen Schwierigkeiten überschattet. Und im Grund hilft nur das, dass man einfach auch sagt, Herr, ich bin bereit zu leiden. Komme ich um, so komme ich um. Aber ich will den Dienst treu vor dir tun. Der Unterschied zwischen vielen modernen Predigern und Hirten und dem Apostel Paulus. Der Apostel Paulus konnte mit Recht sagen, ich stehe vor dem Herrn. Wenn ich noch ein Sklave der Menschen wäre, dann wäre ich nicht Christi Knecht. Ja? Ich verkündige nicht den Menschen zuliebe, sondern vor dem heiligen Angesicht Gottes verkündige ich das Wort. Und wenn wir diese Herzensstellung haben als Verkündiger, dann stehen wir richtig. Dann verkündigen wir auch das, was der Apostel Paulus verkündigte, nämlich den ganzen Ratschluss Gottes, ohne etwas zu verschweigen. Und der Apostel Paulus stand in einer Verantwortung. Er hat gewusst, wenn ich die Botschaft verwässere und verfälsche und etwas verschweige, dann macht Gott mich verantwortlich für die Seelen, die Schaden genommen haben. Ja? Er zitiert den Hesekiel, wo Gott den Propheten als Wächter einsetzt und sagt, Wächter, wenn du siehst, dass die Feinde kommen und du warnst das Volk nicht, dann bist du schuld am Blut der Menschen, die umkommen werden. Wenn du aber das Volk warnst und es hört nicht auf dich, dann kommt ihr Blut auf sie selbst. Versteht ihr? Das ist genau der Punkt, den der Apostel Paulus hier überträgt und anwendet auf seinen Dienst als Verkündiger. Er sagt, wenn ich aus Opportunismus Abstriche machen würde in meiner Lehre und Botschaft, dann würde ich mich schuldig machen, dann würde Gott mich zur Rechenschaft ziehen. Und das ist auch eine Sache, die viele Hirten heute nicht mehr sehen. Hebräer 13, sie werden Rechenschaft geben für eure Seelen. Ja? Vor Gott. Und wenn wir das wissen, dann werden wir innerlich unabhängig von Menschen. Dann gehe ich nicht mehr danach, ja, wie werde ich in der nächsten Gemeindeversammlung angegangen, wenn ich das oder jenes predige, ja? Sondern predige ich es, wenn es von Gott notwendig ist, rücksichtslos auf das, was auf mich da vielleicht an Konsequenzen kommt. Und diese heilige Freiheit und diese heilige auch Opferbereitschaft, Leidensbereitschaft, die sehen wir hier an dem Apostel Paulus. Er war ein wirklicher, furchtloser Diener des Herrn. Er hat nicht die Menschen gefürchtet, sondern den Herrn. Und wir fürchten heute oft genug die Menschen und den Herrn nicht genügend. Und da muss sich bei uns etwas ändern. Und da muss sich auch bei den Hirten und bei den Verkündigern etwas ändern. Und deshalb, wenn wir selber einen solchen Auftrag haben, dann wollen wir uns das zu Herzen nehmen und vor dem Herrn stille werden darüber. Und wenn wir solche sind, die in der Gemeinde Hörer des Wortes sind und nicht Diener, dann wollen wir für die Diener des Wortes ernstlich beten. Nicht selbstgerecht. Wisst ihr, das geht nicht darum, über Brüder den Stab zu brechen, weil sie da vielleicht ein Stück Kompromisse gemacht haben. Ja, du steckst nicht in ihrer Haut, sondern wir müssen für sie beten, dass der Herr sie neu stärkt und ausrichtet und ihnen neu die Verantwortung des Hirten- und Verkündigerdienstes vor Augen führt. So wie sie der Apostel Paulus vor Augen hatte. Und dann kommt auch mehr Vollmacht und Segen in die Wortverkündigung. Ja, der Apostel Paulus war bereit, notfalls auch zu sterben. Er war bereit, alles auf sich zu nehmen, aber er wollte seinen Lauf mit Freuden vollenden. Wisst ihr, das ist auch so eine Sache, was für eine Perspektive haben wir. Oftmals sehen wir nur, ah, wenn ich das und das mache, dann habe ich die und die Schwierigkeiten und den Verdruss und die Probleme heute und wir sehen nicht auf die kommende Herrlichkeit und die Belohnung. Aber der Apostel Paulus hat ganz oft davon gesprochen, von diesem Tag Jesu Christi, von dem Tag der Rechenschaftslegung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Verdrängt ihr das auch lieber? Dieses Bewusstsein, ich werde mal vor dem Herrn für alle meine Reden, für meine Worte, Taten und Gedanken Rechenschaft geben. Ich werde einmal Rechenschaft ablegen müssen über meinen Dienst in der Gemeinde, über das, was ich getan habe und über das, was ich unterlassen habe. Viele Gläubige verdrängen das. Aber es ist besser, dass wir uns das bewusst machen und dass wir auch vor dem Herrn ganz nüchtern Bilanz ziehen und sagen, Herr, prüfe mich jetzt, wo ich da vielleicht versagt habe und Dinge nicht so tue, wie du es möchtest. Und lass mich immer wieder neu mein Leben und meinen Dienst ausrichten an dir und deinem Wort und deinem Willen, damit ich dir wohlgefallen kann. Das war das Bestreben des Apostels Paulus. Er hat darauf gesehen, dass der Herr Jesus ihm am Ende seines Laufes einmal dieses Recht so, du guter und treuer Knecht, zusprechen konnte. Das war ihm wichtig. Nicht, ob die Menschen ihn gelobt haben oder toll von ihm gedacht haben. Und diese Perspektive brauchen wir auch. Wisst ihr, hier in dieser Welt werden wir, wenn wir Hirtendienst tun und Verkündigungsdienst, unter Umständen mehr Schwierigkeiten ernten als Schönes. Ja? Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt letztlich darauf an, was der Herr im Rückblick über unser Leben und unseren Dienst sagt. Nicht, was wir jetzt schon an Rückmeldung von Menschen ernten. Das können wir von dem Apostel Paulus lernen. Der Apostel Paulus hat den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt und das bedeutet auch die unbequemen Dinge. Auch die Dinge, wo es um Heiligung geht, um das mit Christus gekreuzigt sein. Auch zum Beispiel die Aussagen der Bibel über die Frauenfrage, die dem feministischen Zeitgeist so entgegenstehen, über die Homosexualität. Ja, das sind genau die Dinge. Ja, da wird ein opportunistischer Verkündiger sagen, oh, Vorsicht, das lassen wir mal lieber weg. Ja? Versteht ihr? Und es geht nicht. Der ganze Ratschluss Gottes, das ist die gesunde Lehre der Bibel, das muss verkündigt werden. Und dafür wird Gott jeden dienenden Bruder, der Dienst am Wort tut, zur Rechenschaft ziehen, ob er das getan hat oder nicht. Jeder mit seinen Fähigkeiten und Kräften, aber jeder ist in der Verantwortung. Ich möchte dazu noch mal eines lesen, was wir bei der Predigt vorher ausgelassen haben. 2. Timotheus 4. Das ist genau der Punkt, an dem wir heute stehen und wo wir auch noch mal die Wichtigkeit der Wortverkündigung sehen können. 2. Timotheus 4, Abvers 1, da heißt es, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Das ist genau der Punkt. Darauf kommt es gerade in der Endzeit an. Die Lehre, das Wort Gottes, das ist das, was uns die Richtung, die Orientierung gibt. Und wenn wir in der Lehre und in der Orientierung unklar bleiben, verschwommen bleiben, dulden, dass da Zwielicht und Nebel sich ausbreitet, dann werden wir schuldig an dem Volk Gottes. Dann sehen sie die Gefahren nicht richtig, sie sehen den Weg nicht richtig, sie kommen ab vom Weg. Und wer hat die Verantwortung? Der, der sie gelehrt hat. Der verkündigt hat. Deswegen wird es hier nochmal so deutlich gesagt, vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Da stehst du als Verkündiger des Wortes, nicht vor den Menschen. Und Gott will, dass wir das Wort Gottes kompromisslos, klar verkündigen, auch die unbequemen Dinge. Ich meine, zum Wort Gottes gehört auch dazu, dass wir ermutigen, dass wir die Freude am Herrn vermitteln, dass wir die Gnade in Christus groß machen. Das ist gar keine Frage. Aber hier an dieser Stelle, da betont der Apostel Paulus lauter Sachen, die wir als Hörer der Predigt nicht so gerne haben. Ja, er sagt nämlich, überführe, tadle, ermahne. Das sind doch die Dinge, die wir nicht so gerne haben, oder? Wollen wir doch mal ehrlich sein. Sind wir dem Herrn dankbar, wenn wir eine Predigt hören, die uns von Sünde überführt? Wo wir sagen, Mensch, jetzt habe ich wieder gemerkt, wo ich mit dem Herrn in Ordnung kommen muss. Dem Herrn sei Dank. Oder ärgert sich das, wenn du von Sünde überführt wirst? Ja? Da kommt die ganze Herzenshaltung zum Vorschein, die wir dem Herrn gegenüber haben. Wenn wir wissen, was die Endzeit ist, dann dürfen wir dem Herrn auf den Knien danken für jeden Prediger, der noch überführt und tadelt und ermahnt in der Kraft des Heiligen Geistes. Und bitten, Herr, gib uns mehr von diesen Predigern. Versteht ihr? Wir brauchen das nämlich. Oder meinst du, du kommst mit dem Herrn schon klar und kannst geistlich wachsen, ohne dass du das Wort Gottes hörst und es dich überführt und tadelt und auch ermahnt? Es gibt ja auch manche Geschwister in den heutigen Zeiten, die laufen als Einspänner durch die Gegend. Die sind Einzelkämpfer. Manchmal ist es Leid und eine Not, die man gar nicht selber so direkt zu verantworten hat. Aber manchmal ist es auch deshalb, weil man sich ein Stück abkapselt und weil einem nirgends alles passt und weil man auch irgendwie so das Gefühl hat, ja, da müsste eigentlich alles in Ordnung sein in der Gemeinde, in der ich gehe. Ja? Und das ist eine falsche Einstellung. Ja? Wir dürfen heute dankbar sein, wenn wir eine Gemeinde haben, die wirklich die gesunde Lehre des Wortes Gottes festhält und verkündigt in aller Schwachheit. Wenn wir eine Gemeinde suchen, die in allem mit mir übereinstimmt, dann suchen wir eigentlich eine Gemeinde, die mich streichelt und nicht korrigiert. Und das geht nicht. Das ist nicht nach dem Willen Gottes. Wir müssen selber auch korrigiert und zurechtgestutzt werden durch die anderen. Durch die Gemeinschaft der Gläubigen, durch die Ermahnung der Gläubigen und auch durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Ja? Und wenn wir also an allem Anstoß nehmen, überall wegbleiben und an sich für uns selber bleiben, dann sind wir eigentlich in einem geistlich ungesunden und gefährlichen Zustand. Es gibt manchmal Zeiten, da müssen wir durch. Wir hatten auch solche Zeiten nach der Pfingstbewegung, wo wir da raus sind, waren wir ein Dreivierteljahr nirgends. Ja, da haben wir nur gebetet und Bibel gelesen und zu Gott gerufen. Das gibt solche Zeiten. Aber wenn die 4-5 Jahre dauern, dann muss ich sagen, frage ich mich, ob da überhaupt was stimmt. Ja? Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Verkündigung, wir brauchen Diener, die uns dienen. Und zwar eben nicht nur, indem sie uns streicheln und bestätigen in dem, was wir gerne hören wollen, sondern auch, indem sie uns korrigieren. Und genau das, was schwierig ist, genau dazu ermahnt der Apostel Paulus den Timotheus und auch alle, die am Wort dienen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ja, der Prediger braucht auch Geduld. Ja? Manche Dinge muss man immer wieder verkündigen und immer wieder neu daran erinnern, bis der Groschen manchmal fällt und Veränderung geschieht. Ja? Es geht oft nicht so leicht, unser Herz ist oft sehr, ja, ein steiniger Boden. Da tut sich der Same schwer zu wachsen. Aber trotzdem, wir brauchen Geduld und Sanftmut, wir brauchen Liebe, aber wir brauchen auch den Mut, klar zu verkündigen, auch in einer Zeit, wo sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Und diese Zeit haben wir heute. Es gibt heute immer wieder Gemeinden, die sagen, wir wollen diese Predigt nicht hören. Wir wollen einfach diese Wahrheiten nicht hören. Heiligung, geh mir weg davon. Ja, solche Dinge. Und das ist sehr ernst. Das macht es schwer für Verkündiger, Aber dennoch haben sie die Aufgabe, ihren Dienst voll auszufüllen und die Widrigkeiten zu erdulden. Ja, das ist diese Ermutigung, die uns Gottes Wort gibt. Ja, nun geht es weiter, Vers 28. Nun, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Ja, wenn wir Hirtendienst zu tun gerufen sind, dann müssen wir zuerst einmal Acht haben auf uns selbst. Ja, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Feind wird auch zuallererst mal versuchen, die Hirten in einen Fallstrick der Sünde, der Weltförmigkeit, der Fleischlichkeit zu verstricken, und sie auszuschalten bedeutet schon, halb die Herde ausgeschaltet zu haben. Ja? Deswegen müssen die Hirten immer wieder auch auf sich selbst Acht haben, sich prüfen vor dem Herrn. Sie brauchen auch Brüder und Schwestern, die sie ermahnen und ermuntern und von denen sie sich auch korrigieren lassen. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, ich kann auch irre gehen, ich muss mich selber prüfen, ich muss in aller Demut mich immer wieder auch selber unter das Wort beugen, wenn ich es anderen verkündigen will, dann, sonst habe ich keine Vollmacht mehr. Ja? So habt nun Acht auf euch selbst, aber auch auf die ganze Herde. Und zwar in dem Bewusstsein, dass echte Hirten vom Herrn berufen sind, durch den Heiligen Geist eingesetzt. Das ist natürlich ein notvolles Kapitel, das heute viele Gemeindeleitungen, in vielen Gemeinden, auch in manchen Bibeltreuen, nicht nach dem Willen Gottes erfolgt, sondern nach menschlichen Einrichtungen. Ja. Ich persönlich halte nichts von einer Predigerkirche, ja, davon, dass Theologiestudenten als Pastoren eingestellt werden, manchmal mit 24 Jahren und sollen eine Gemeinde leiten, wo die Bibel sagt, ein Ältester, jemand, der Kinder aufgezogen hat, der sich bewährt hat im Glauben, das passt so nicht so zusammen. Ja? Wir müssen also, denke ich, auch wenn wir bibeltreue Aufbauarbeit leisten wollen in der letzten Zeit, müssen wir zurück zu den schlichten Formen und Grundsätzen des Neuen Testaments. Wie auch immer, das kann man unterschiedlich sehen, aber ich denke, eines ist klar, biblisch echter Hirtendienst wird vom Herrn eingesetzt. Es kann sein, das ist jemand, der eine Bibelschulausbildung hat. Ja, das kann sein, dass jemand trotzdem durch Gottes Gnade dem Herrn sehr wirkungsvoll dienen kann, obwohl das eigentlich eher ein Hindernis ist, würde ich mal sagen. Ja, grundsätzlich gesprochen. Aber Tatsache ist, ohne die Berufung vom Herrn ist ein wirklich geistlicher Hirtendienst nicht möglich. Du kannst verwalten, managen, das tun auch viele, aber Hirtendienst braucht eine Berufung und Begabung vom Herrn. Und ich muss auch wissen, dass ich vom Herrn gesetzt bin und beauftragt bin, damit ich die Schwierigkeiten und Leiden dieses Dienstes ertragen kann. Der Hirte und Älteste ist ein Aufseher. Einer, der den Überblick behält, der die Herde im Auge hat, um Schaden von ihr abzuwenden. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Ja, das bedeutet, wie ein guter Hirte immer wieder schaut, sind alle Schafe da, fressen sie gut, gibt es keine Gefahren. Ja, so muss auch ein Gemeindehirte immer wieder sozusagen die ganze Herde im Blick haben und von verschiedenen Winkeln ihren Zustand prüfen und kennen, damit er die Gemeinde Gottes richtig hüten kann. Und nun kommt diese Vorausschau auf die endzeitliche Verführung, von der ich vorher schon gesprochen habe, Vers 29 und 30. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ja. Also das ist diese Gefahr noch einmal deutlich gemacht, über die wir im ersten Vortrag gesprochen haben. Es gibt Verführung mitten in der Gemeinde. Und das war schon in den apostolisch gegründeten Gemeinden der Fall. Gott hat es damals schon zugelassen. Und das heißt auch, die Gemeinde war nie gedacht, so wie wir uns das wünschen würden, als so eine Art Pflanzung unter einem Glashaus. So würden wir es gerne haben, von Wind und Gewitter, Hagel und Regen und Kälte geschützt, immer schön gleichmäßige Temperatur, optimale Düngung und dann geht es immer aufwärts. Ja? Aber das ist nicht der Plan Gottes, nicht der Gedanke Gottes. Gott möchte, dass diese Pflanzen kräftig werden, indem sie Wind und Wetter ausgesetzt sind. Ja? Und deswegen war schon die apostolische Gemeinde bedrängt von falschen Lehren. Es war nicht so, dass man sagen kann, die Urgemeinde, da war alles noch völlig in Ordnung und nur danach fing der Verfall an, sondern der Verfall fing schon während der apostolischen Zeit an. Und das hat Gottes Geist auch benutzt, um uns Ermunterungen und Belehrungen zu geben für die Zeit, wo der Verfall noch wesentlich fortgeschritten ist, damit wir da Orientierung haben aus dem Wort Gottes. Ja, also es werden räuberische Wölfe von außen hineinkommen in die Gemeinde. Irrlehrer, die sich tarnen, die sich nebeneinschleichen, heißt es im zweiten Petrusbrief, ja, die ein Stück unbemerkt einsickern, um die Gemeinde zu verführen und zu zerstören. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was eigentlich noch schlimmer ist. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und das ist etwas, was viel Leid ausgelöst hat, viel Not, dass unter denen, die bewährte Brüder und Führer in bibeltreuen Gemeinden waren, immer wieder plötzlich Leute waren, die fingen an, einen anderen Kurs zu gehen. Die fingen an, diese modernen Verführungsströmungen sich denen zu öffnen, denen nachzugeben und haben mit ihrer Autorität und ihrem moralischen Gewicht diese Dinge in bibeltreue Gemeinden hineingebracht. Das ist schrecklich. Ja? Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, dass eben auf der Seite der Gläubigen da vielfach ja, ein Beharren in Traditionen und auch ein Vertrauen auf Menschen war. Man schaut zu denen hoch. Das ist unser Präses, unser Kirchenvorstand. Und der hat schon immer so gute Predigten gehalten. Und der wird es schon recht machen. Und wenn der sagt, das ist gut, was da neu reinkommt, dann wird es schon recht sein. Ja, und leider können wir so nicht leben in der Endzeit. Wir müssen als einfache Gläubige wachen und beten und selber unsere Bibel lesen. Ja, das gestern Abend im Gespräch haben wir es gehabt. Geschwister, die aus dem Bund taufgesinnter Gemeinden ausgeschieden sind, da kommt auch die Verführung mit hinein, die Emerging Church. Und da hat eine Schwester dann gesagt, dass da der Führer der ganzen Bewegung bei ihnen gepredigt hat und hat praktisch gesagt, ja, es ist doch wichtig, dass mal was Neues kommt und ein Beispiel sei doch, dass das Volk Israel einen König haben wollte und es sei doch gut gewesen, dass sie einen König haben wollten. Ja? Und Gott hätte das im Endeffekt gesegnet. Ja? Und da hat sie gesagt, ich habe da meine Bibel dabei gehabt, ich habe das gelesen und da steht doch was anderes. Das war doch nicht gut, dass Israel einen König haben wollte. Ja? Der Mann hat einfach die Bibel verdreht, um seine Verführungsschiene da reinzubringen. Das war ein angesehener Führer einer ganzen Denomination. Aber da hat eine einfache Schwester gesagt, nee. Stimmt nicht. In meiner Bibel lese ich das anders. Versteht ihr? Das brauchen wir. Ja? Dass wir einfach nicht blind vertrauen irgendwelchen Leuten, die bewährt sind, die vielleicht viel Gutes gemacht haben, sondern dass wir immer wieder vom Wort Gottes her in aller Demut selbst prüfen. Ja? Und dass wir sagen, Moment mal, wenn etwas gegen das Wort Gottes geht, egal wer das sagt, ob das jetzt ein Professor, Doktor der Theologie ist oder was weiß ich, es geht nicht, ja, da kann ich nicht mitmachen. Und diese Wachsamkeit brauchen wir gerade, weil manchmal dann Leute anfangen, nachdem sie eine Weile gut gelaufen sind, plötzlich etwas Verkehrtes hineinzubringen und sie ziehen die Jünger hinter sich her. Und das ist eben dieser Punkt Menschenabhängigkeit, Menschenverehrung. Und das dürfen wir nicht machen, ja, gegenüber niemand. Wir wollen von unserem Herrn abhängig sein. Wir wollen von seinem Wort uns leiten lassen, nicht von Menschen, denen wir blindlings vertrauen. Ja? Wir dürfen und müssen in gewissem Sinn unseren Hirten ein gewisses Vertrauen entgegenbringen, ja? Aber das muss immer kontrolliert werden vom Wort Gottes her und von dem her, auch wenn im Wandel Dinge einfach nicht stimmen, dann darf man nicht sagen, ja, das ist aber doch der führende Bruder so und so, da gilt das Wort Gottes dann nicht so. Ja, das ist oft, dass dann Missstände deswegen gekommen sind, weil man gemerkt hat, ja, plötzlich lebt der in Sünde, aber das ist doch unser bewährter Führer, da wollen wir mal beide Augen zudrücken. Das geht auch nicht. Ja? Wir müssen mit dieser Sache rechnen, dass solche Entwicklungen kommen. Und deshalb muss alles Vertrauen, was an seinem Platz richtig ist, immer ein Stück balanciert sein von Wachsamkeit und biblischer Prüfung. Dann wird es recht. Ja? Wir sollen nicht das Prinzip Misstrauen haben, das wäre auch falsch. Ja? Aber wir müssen wissen, es gibt diese Möglichkeit und wir wollen niemand blindlings anhängen. Nur dem Herrn Jesus und dem nicht blindlings, sondern mit nüchternen, weit geöffneten Augen des Verständnisses. Ja? Darum wacht, seid wachsam, schlaft nicht, seid nicht schläfrig, träumt nicht vor euch hin, wiegt euch nicht in Illusionen, sondern seid nüchtern, wachsam, seht die Sache so, wie sie ist. Habt immer diese biblischen, nüchternen Einschätzungen im Hinterkopf. Und dann wisst ihr, was ihr zu erwarten habt, wie ihr zu reagieren habt. Dann wisst ihr um die Gefahren und seid gerüstet, ihnen notwendigenfalls zu begegnen. Ja? Wacht. Und dann das andere, Ermahnung. Wisst ihr, Abweichungen vom Herrn, Abweichungen auch von einem gesunden Glaubensweg, fangen meistens im Kleinen an. Sie fangen oft im persönlichen Wandel an, wo man nachlässig wird, wo man einfach ein Stück Sünde in seinem Leben duldet, sich an die Welt anpasst, es sich ein bisschen einfacher macht in seiner Nachfolge. Und da kommt eines zum anderen. Und ein weltförmiger und fleischlich gewordener Christ, ja, der ist ausgesprochen anfällig für Irrlehren und Verführung. Wisst ihr, da gibt es so etwas auch im Geistlichen wie so ein Immunsystem. Ja? Wenn du gesund bist im geistlichen Leben, dann hast du diese Abwehrkörper. Sobald da eine falsche Sache eindringt, dann beginnt das Abwehrsystem zu arbeiten und überwindet die Infektion. Aber dann, wenn du dich ungesund ernährst und wenn du alles laufen und schleifen lässt, dann irgendwann mal wird dieses Abwehrsystem so weit geschwächt, dass plötzlich die Viren reinkommen können und du wirst krank und du merkst es nicht einmal mehr. Ja? Und das ist diese Gefahr, dass wir Ermahnung brauchen. Wir brauchen immer wieder den Ansporn und die Korrektur von anderen, vom Wort Gottes her, damit wir nicht immer mehr so ganz allmählich absinken. Und es ist auch eine bedrückende Erfahrung, wenn der Herr nicht Gnade schenkt zur Erweckung, wenn der Herr nicht Gnade schenkt zu einem Leben in der Heiligung und Selbstprüfung, dann wird im Normalfall der geistliche Pegelstand in der Gemeinde und beim Einzelnen Jahr um Jahr ein kleines bisschen absinken. Ne? Es wird immer so ganz unwillkürlich etwas weniger. Das Problem ist ja bei uns, wir schwimmen ja gegen eine Strömung. Da ist eine Kraft, die gegen uns wirkt, die sozusagen in Richtung Verweltlichung, Ökumene, Charismatik einen Sog ausübt. Und wenn du gegen diese Kraft anschwimmen willst, dann musst du Energie haben. Du musst schon Kraft aufwenden, damit du nicht abtreibst. Aber damit du vorwärts kommst, musst du noch mehr Kraft anwenden gegen den Strom. Und das ist das, wo wir eben auch die Ermahnung brauchen, so wie sie der Apostel Paulus getan hat, eine Ermahnung in Liebe. Wir haben oft das Problem, dass die Geschwister, die ermahnen, es manchmal etwas selbstgerecht tun, ja, nicht ganz im richtigen Geist. Wir sollten trotzdem die Ermahnung dankbar annehmen. Ja? Es ist besser, so ermahnt zu werden, als gar nicht. Aber wir dürfen auch lernen, in Demut und Liebe zu ermahnen. Aus Fürsorge. Der Apostel Paulus hat es unter vielen Tränen gemacht. Ihm war das sehr, sehr ernst und er hat diese Geschwister geliebt. Ja, und das ist natürlich das Allerbeste, wenn unsere Ermahnung aus fürsorglicher Liebe kommt. So sollte es eigentlich sein. Ja, aber lasst uns dankbar sein und die Ermahnung auch annehmen. Wir brauchen sie in dieser Zeit, damit wir nicht abdriften. Und dann der Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Was ist das Hilfsmittel, das Gnadenmittel, das Gott der Gemeinde gibt, damit sie diese Verführungsströmungen überwinden kann? Wir wollen beachten, hier steht nicht, achtet auf das Wort der neuen Apostel und Propheten, die Gott immer wieder erwecken wird, bis Christus wiederkommt. Ja? Das steht da nicht. Das ist auch nicht Gottes Plan. Gott gibt nicht neue Apostel und neue Propheten, sondern Gott gibt sein Wort. Das Wort seiner Gnade, das hat die Kraft, uns in dieser letzten Zeit aufzuerbauen, dass wir geistlich wachsen. 2. Timotheus 3, dass der Mensch Gottes ganz zugerüstet ist, zu jedem guten Werk völlig zubereitet. Dafür ist die Bibel da. Dafür ist das Wort Gottes gut, dass es uns Kraft und Orientierung gibt, dass wir überwinden können, mitten in den Strömungen dieser letzten Zeit. Dass wir ein Erbteil unter allen Geheiligten erlangen, dass wir das himmlische Ziel erreichen. Dazu hat Gott uns sein Wort gegeben, dass wir uns an dieses Wort in aller Einfalt halten, dass wir es befolgen, dass wir es verkündigen und lehren, dass wir es annehmen für unser Leben. Dann wird die Gemeinde und dann werden die Einzelnen auch vom Herrn ans Ziel geführt. Ja, das Wort Gottes ist da ein Schlüssel dafür. Wenn wir dieses Wort wirklich festhalten und uns von diesem Wort belehren lassen, dann werden wir ein Stück diese Irrtümer erkennen und durchschauen und überwinden können. Wir werden dem Herrn nachfolgen können, mitten in einer schwierigen Zeit, wo falsche Glaubenslehren, falsche Christusnachfolge überhand nimmt, werden wir das Echte vom Falschen unterscheiden können. Und das möchte der Herr uns schenken, dass wir einfach da miteinander durch sein Wort gestärkt und uns gegenseitig ermunternd und ermahnend, dass wir wirklich in dieser letzten Zeit den Willen des Herrn tun, seine Gemeinde mitbauen und dass wir als Überwinder eingehen in die himmlische Herrlichkeit, wo unser Erbteil auf uns wartet. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir dafür, dass du der große Hirte der Gemeinde bist. Du hast uns erkauft mit deinem Blut zu deinem ewigen Eigentum. Du bist es, der die Gemeinde liebt, der sie heiligt, der sie reinigt durch das Wasserbad seines Wortes, der sich um sie kümmert. Herr, und wenn wir dich nicht hätten, dann wären wir in dieser notvollen Zeit völlig verloren. Aber du bist der Hirte, auf den es ankommt. Und wir dürfen durch den persönlichen Glauben an dich, durch die persönliche Gemeinschaft mit dir, auch in einer wunderbaren Getragenheit sein. Wir dürfen wissen, du bewahrst und trägst uns, du willst uns zum himmlischen Ziel führen. Aber auf der anderen Seite zeigt dein Wort uns auch, dass wir herausgefordert sind, wachsam zu sein, dass wir herausgefordert sind, auch wirklich uns an deinem Wort treu zu orientieren und zu halten, es gehorsam auszuleben. Herr, mögest du uns dazu wirklich auch die Gnade und die Kraft schenken, dass dieses Wort deiner Gnade uns erbaut und uns zum Ziel führt, dass wir die Irrtümer durchschauen dürfen, dass wir gewarnt werden, dass wir uns bewahren. Herr, dass du uns auch immer wieder mahnst durch dein Wort und uns belehrst, tiefer in deine Wahrheit hineinführst. Dazu gib uns Gnade. Und wir wollen auch beten für die Männer Gottes, die du berufen hast und eingesetzt hast, als Hirten die Herde Gottes zu weiden. Herr, wir sehen, was das für ein schwerer und verantwortungsvoller Dienst ist. Möchtest du doch auch in unserer Mitte Brüder erwecken und zurüsten für diesen Dienst und diejenigen, die ihn haben, ermutigen und stärken. Wir bitten aber auch, dass du mehr solche Brüder erweckst. Du siehst den Mangel und die Not an gutem, gesundem Hirtendienst, an gutem, gesundem Verkündigungsdienst. Gib du uns da Gnade, Herr. Schenke du zur Auferbauung und Stärkung deiner Gemeinde noch solche Brüder, die dein Wort klar und treu und kompromisslos verkündigen, die gegründet sind in der gesunden Lehre und alle Einseitigkeiten da vermeiden, die einfach auch dazu mitwirken, dass die Herde gestärkt wird und geistlich wachsen darf zu dir hin und reif wird. Herr, wir brauchen es so dringend. Wir können nur bitten, dass du dich erbarmst über den notvollen Zustand deiner Gemeinde und dass du noch Erweckung und Belebung und Segen schenkst für all die treuen Gläubigen überall auf der ganzen Welt. Herr, wir danken dir. Du bist der gute Hirte. Du baust deine Gemeinde und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Dir wollen wir Ehre, Dank und Anbetung bringen. Amen.